Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um einen wichtigen Schritt beim Kauf einer Immobilie. Denn irgendwann heißt es, jetzt geht's zum Notar. Und was passiert dann eigentlich dort genau? Muss man Angst haben, etwas Falsches zu unterschreiben? Und worauf sollten Käufer und Käuferinnen unbedingt achten? Genau darüber spreche ich heute mit Dr. Philipp Luhmann. Er ist Rechtsanwalt und Notar in Rheinfeld bei Lübeck. Und er hat schon sehr viele Menschen in die eigenen vier Wände gebracht. Hallo und herzlich willkommen, Herr Luhmann.
Vielen Dank, ich freue mich.
Schön, dass Sie da sind. Viele Menschen erleben ja den Notartermin als reine Formalität. Warum ist denn der Notar beim Immobilienkauf in Deutschland überhaupt vorgeschrieben?
Bei bestimmten Rechtsgeschäften, die für Personen, Beteiligte, Vertragsbeteiligte besonders wichtig sind und die weitreichende Folgen haben, also vor allem natürlich auch finanziell, da soll nach dem Gesetz eine neutrale und fachkundige Person, also hier der Notar, die Beteiligten beraten und vor zum Beispiel einer Übereilung oder auch vor riskanten Geschäften schützen.
Also es geht auch um Schutz und Risikominderung sozusagen.
Genau. So, das sind also natürlich neben irgendwie Erbverträgen oder Eheverträgen vor allem natürlich auch Immobilienangelegenheiten. Also hier zum Beispiel ein Kauf einer Immobilie, einer Wohnung oder eines Grundstücks. Der Notar hat da die Hauptaufgabe, die Beteiligten zu begleiten und einseitige Risiken sozusagen zu vermeiden.
Okay, also das ist so die ureigenste Aufgabe. Und was ist ausdrücklich nicht die Rolle des Notars?
Genau, also der Notar soll bei dieser Aufgabe vor allem erstmal klären, was die Parteien wirklich möchten. Ja, das hört sich jetzt als erstes ganz einfach an. Ja, ich möchte ein Haus kaufen, aber er soll genau nachfragen, wie das laufen soll, ob es besondere Wünsche gibt, wie Eigentumsquoten bei Käufern zum Beispiel sein sollen. Und soll, also nachdem er da wirklich analysiert hat, worum es geht, einen vernünftigen Vertrag vorbereiten, der wirklich klar und eindeutig und rechtssicher ist, damit später auch keinen Streit bekommt. Und dann soll er diesen Vertrag eben beurkunden mit den Beteiligten und später vollziehen. Das ist die Aufgabe, die eigentliche Aufgabe des Notars. Und wenn Sie sagen, was gehört nicht dazu und nicht zu der Rolle, das ist zum Beispiel eine Beratung, ob ein Kauf wirtschaftlich ist, ob das eine vernünftige Investition oder Anlage ist oder ob ein Objekt einen guten Zustand hat oder sowas. Da kann der Notar natürlich immer gar nichts zu sagen.
Und wie viele Notartermine sind so in der Regel eigentlich nötig?
Also im Normalfall eigentlich wirklich nur ein einziger. Da ist es ja natürlich so, dass üblicherweise alle Fragen auch zu Besonderheiten des Vertrages auch schon vor diesem Notartermin geklärt werden und natürlich auch bei der Erstellung des Vertragsentwurfs mit berücksichtigt werden. Also das passiert eigentlich alles im Vorfeld und dazu stehen ja auch der Notar und dann seine Mitarbeiter zur Verfügung. Und meistens nur dann, wenn es anschließend noch die Beurkundung von Finanzierungsgrundschulden für die Banken, wenn die also später, zu einem späteren Zeitpunkt erst diese Finanzierungsgrundschulden vorliegen, die Formulare von dem Finanzierer, von der Bank, dann wird manchmal noch ein zweiter Termin vereinbart, bei dem dann diese Grundschulden beurkundet und dann ins Grundbuch mit eingetragen werden. Aber in der Regel passiert das eigentlich alles in einem Termin und wenn die Käufer auch zu diesem Termin rechtzeitig vorher Bankunterlagen dem Notar zugeschickt haben, wird das eigentlich gleich im Anschluss an die Beurkundung des Kaufvertrages gemacht. Dann wird auch gleich in einem Termin die Grundschuld bestellt, also beurkundet.
Wie lange dauert normalerweise so ein Termin und wie setzen sich dann die Notarkosten zusammen?
Ja, also die Dauer des Termins richtet sich natürlich eben wirklich auch nach dem Umfang, nach irgendwelchen Besonderheiten. Also ein üblicher Grundstückskaufvertrag und Wohnungskaufvertrag dauert meistens eine knappe Stunde. Dann ist aber immer entscheidend, sind alle Fragen im Vorfeld geklärt worden. Und dann gibt es Besonderheiten, gibt es da Schwierigkeiten, Unsicherheiten. Dann kann ein Vertrag manchmal auch 2 bis 3 Stunden halt dauern. Das ist jetzt die Ausnahme, ne? Aber beim normalen Grundstückskaufvertrag ist es eigentlich wirklich in der Regel eine knappe Stunde. Und dann kommt es natürlich auch noch drauf an, sind da Beteiligte vielleicht etwas, also sprachunkundig oder eingeschränkt, dann braucht man auch noch einen Dolmetscher. Oder ist jemand zum Beispiel etwas älter, dann muss man natürlich sehr langsam lesen und sehr langsam den Vertrag durchgehen und besprechen und dann dauert es eben auch ein bisschen länger. Aber die Regel ist also eine Stunde. Und die zweite Frage, die Sie ja gerade noch hatten zu diesen Notarkosten, die sind ja, wie ja auch gemeinhin bekannt, gesetzlich also vorgeschrieben und sie richten sich nach einer Wertetabelle, die man auch online überall finden kann und die sich nach dem sogenannten GNOTKG, also dem Gerichts- und Notarkostengesetz halt richtet. Also da ist das ganz transparent drin, wie sich, also in welcher Höhe Gebühren entstehen und über einen dicken Daumen ist es so, dass das meistens so circa 1,5% des Gegenstandswertes des Vertrages, also des Kaufpreises halt sind.
Und jetzt sagten Sie, es dauert so in der Regel eine Stunde, weil ich habe ja vorher den Vertrag zugestellt bekommen. Ich habe Zeit, mir den durchzulesen, Fragen zu notieren. Und da habe ich verstanden, sagen Sie, macht es Sinn, die auch vorher zu klären, sodass das eigentlich dann so ein bisschen eine Formalie dann ist, dieses Gespräch, weil die Fragen sollten im besten Fall vorher schon geklärt sein.
Ja, also ganz so, Sie meinen jetzt, dass der Beurkundungstermin dann eher eine Formalie ist?
Also zumindest, dass ich nicht tiefgreifende Fragen noch haben sollte eigentlich dann zu dem Termin, ja.
Ja, das ist richtig, da haben Sie recht. Also die wesentlichen Fragen sollten wirklich alle vorher geklärt sein. Und dafür steht ja auch der Notar und das gesamte Büro und alle Mitarbeiter auch zur Verfügung. Und davon sollte man auch Gebrauch machen. Also vorher Fragen zur Abwicklung und zum Vertragstext sollte man vorher halt stellen. Trotzdem ist der Beurkundungstermin schon ein wichtiges Ereignis, weil man wirklich mit allen Parteien nochmal über die einzelnen Klauseln spricht und auch über die Daten, also die Zeiträume für Zahlung und für Übergabe und so spricht und ja auch bei der Beurkundung noch was anpassen kann. Also von daher ist der Beurkundungstermin wirklich schon sehr wichtig und man sollte gerne dann auch alle sonst vielleicht noch offenen Fragen dann spätestens beim Beurkundungstermin auch mit auf den Tisch bringen.
Viele Käuferinnen und Käufer, die denken automatisch auch, dass der Notar oder die Notarin auch ihre Interessen vertritt oder vor allen Dingen ihre Interessen. Ist das so?
Grundsätzlich stimmt das natürlich in der Hinsicht, dass der Notar ja die Interessen beider Seiten, also Verkäufer und Käufer halt vertritt. Der Notar darf nicht einseitig den oder die Käufer halt beraten oder vertreten und auch nicht deren Interessen halt mehr vertreten oder die mehr beraten als die Verkäuferseite. Also der Notar ist ganz streng zur Neutralität verpflichtet. Und das muss sowohl bei der Vorbereitung halt des Vertrages so sein, als auch bei der Beurkundung selbst. Also er darf da nicht einseitig da jemanden beraten und vertreten. Aber dadurch, dass er natürlich für beide neutral als Berater da ist, soll er den Käufern und vor allem, wenn Käufer natürlich unerfahren sind, sämtliche Fragen beantworten und natürlich auch damit deren Interessen halt denen nachkommen. Ne? Es ist aber nur eben erst zur Neutralität verpflichtet.
Was sind so typische Missverständnisse, die Käufer und Käuferinnen vor dem ersten Notartermin haben?
Ja, Gott sei Dank gibt es vor diesem Notartermin meistens keine großen und meistens gar keine Missverständnisse. Das läuft eigentlich alles sehr geregelt ab. Es ist ja auch ein ziemlich oft durchexerziertes Verfahren und das klappt eigentlich ziemlich gut. Also Missverständnisse sind manchmal zum Beispiel, dass Kaufinteressenten und Käufer dann denken, dass sie quasi nach der Beurkundung, direkt nach diesem Notartermin schon den Kaufpreis bezahlen können oder vom Verkäufer die Schlüssel ausgehändigt bekommen und dann manchmal eben während des Termins erst erfahren, dass das dann doch schon immer mindestens eigentlich ein paar Wochen halt dauert, ne, also auch ein zu verkaufendes Haus lastenfrei zu kriegen und alle Genehmigungen einzuholen. Das dauert immer ein bisschen.
Jetzt sagten Sie ja, darüber sprachen wir schon, der Kaufvertragsentwurf, der kommt ein paar Tage vor dem Termin. Ich glaube, es müssen mindestens 2 Wochen oder sowas sein. Wie intensiv soll ich denn den wirklich lesen?
Also für einen normalen Kaufvertrag zwischen Privatpersonen gibt es keine explizite gesetzliche Vorschrift, die sagt, wie viel Tage vor diesem Beurkundungstermin soll ein Vertragsentwurf da den Beteiligten zugehen. Das gibt es beim normalen Kaufvertrag nicht. Es gibt eine Sondervorschrift, die sogenannte Bauträgerverträge oder auch ganz normale, die nennen sich Verbraucherverträge betrifft. Das sind also Verträge, wo auf der einen Seite eine Privatperson ist und auf der anderen Seite ein Unternehmer, zum Beispiel eben Bauträger oder jemand, der sonst gewerblich Immobilien verkauft. In solchen Fällen ist ganz streng eine 14-tägige Frist vorgeschrieben. Das heißt, der Notar muss 14 Tage vor Beurkundung den Kaufvertragsentwurf an die Beteiligten und an den Käufer, an die Privatperson übersandt haben. Das ist ganz streng. Da gibt es also diese 14-Tagesfrist. Ansonsten kann auch relativ schnell ein Kaufvertrag beurkundet werden nach Entwurfsversendung. Aber wir versuchen eigentlich immer mindestens eine Woche oder 10 Tage, besser 2 Wochen Zeit zwischen der Entwurfsübersendung und dem Beurkundungstermin zu haben, weil es wirklich wichtig ist, dass man sich den Vertrag auch vernünftig durchliest.
Also schon intensiv damit auseinandersetzen und sich auch, sagten Sie ja auch, also klar gucken, was verstehe ich nicht, und dann auch im Vorfeld versuchen, das zu klären.
Genau. Na, es ist halt so, dass leider bestimmte Passagen in allen Grundstückskaufverträgen sich immer ein bisschen, ich sag mal, kompliziert oder gestelzt anhören. Und das liegt nicht daran, dass der Notar das so machen will, sondern dass einfach bestimmte Rechtsbegriffe in so einem Vertrag mit fallen müssen, auch fürs Grundbuchamt oder gegenüber sonstigen Behörden. Und dann liest sich das manchmal in Teilen etwas komplizierter. Das ist aber leider so. Und deswegen, wenn es hier Fragen gibt, ist es wichtig, das sich genau durchzulesen und auch den Notar oder die Mitarbeiter des Notars dazu zu fragen.
Jetzt sagten Sie ja, die Sprache ist durchaus herausfordernd an manchen Stellen. Welche Klauseln sorgen denn regelmäßig für Unsicherheit oder auch Rückfragen?
Manchmal erläuterungsbedürftig sind zum Beispiel die Klauseln zur Vorabbeleihung des Kaufgegenstands, also die Vollmacht, die der Verkäufer den Käufern gibt, damit die Käufer mit ihrer eigenen Bank dann zur Finanzierung des Kaufpreises schon vorab Grundschulden in das Grundbuch der Immobilie eintragen können. Und dafür kriegen die Käufer also in dem Kaufvertrag immer eine Vollmacht von den Verkäufern. Und diese sogenannte Vorabbelastungsvollmacht, die liest sich, na, hört man ja jetzt auch schon, durchaus ein bisschen komplizierter. Und die wird immer oft erläutert. Ne? Und dann, klar, ein Thema ist ja immer auch noch das Thema Rechtsmängel, Sachmängel, Zustandsbeschreibung oder so. Aber vor allem, denke ich mal, so Fragen des Vollzugs sind oft erläuterungsbedürftig. Ne? Was passiert, in welcher Reihenfolge dann anschließend?
Und das ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen unterschiedlich.
Genau, das ist unterschiedlich, je nachdem, was die Beteiligten für Vorstellungen haben oder ob es auch irgendwelche Besonderheiten bei der Immobilie gibt. Ne? Also irgendwelche alten Grundbucheintragungen oder sowas.
Was würden Sie Käuferinnen und Käufern empfehlen? Welche Stellen werden so am häufigsten unterschätzt? Also wo sollte man genau hingucken?
Der Vertrag selbst, da kommt es natürlich darauf an, ob ich zum Beispiel noch bestimmte Eigenschaften, bestimmte Zustandsbeschreibungen für den Kaufgegenstand, ob ich die dokumentiert haben möchte. Ob ich sage, die Immobilie soll so und so sein oder die ist so und so und hat einen bestimmten Zustand. Also da kann man auch immer gut Augenmerk drauf legen, dass das wirklich klar ist. Und ansonsten ist natürlich oft auch so, der zeitliche Rahmen, hatte ich ja eben schon angedeutet, aber der zeitliche Rahmen, wann soll gezahlt werden, wie und wann soll die Übergabe halt stattfinden und so. Das sind ja so die Kernprobleme. Das muss man sich schon immer genau angucken, dass das passt und dass das auch mit der eigenen Finanzierung passt und dass das mit, ich sag mal, dem Auszugsdatum des Verkäufers passt oder dass der Käufer nicht vorschnell seine Wohnung schon gekündigt hat und so. Na, da muss man halt wirklich genau sehen, dass man das so richtig einordnet und bei Fragen immer sich an den Notar wenden.
Sie sprachen das jetzt schon an mit der Finanzierung. Was passiert denn, wenn die Finanzierung doch platzt, nachdem der Vertrag unterschrieben wurde?
Das ist natürlich wirklich eine sehr unangenehme Situation, aber ich muss vorab dazu sagen, dass das also eigentlich nie passiert. Ja, also nämlich der Hintergrund ist ja auch, man sollte den Vertrag als Käufer nur dann unterschreiben, wenn man auch sicher ist, dass der Kaufpreis finanziert werden kann. Und deswegen also raten wir, auch wenn wir wirklich während oder zu Beginn eines Beurkundungstermins hören, da die Finanzierung steht noch gar nicht richtig, also die ist nur mündlich zum Beispiel zugesagt von einem durch eine Bank oder so, und aber wir, es ist noch nicht schriftlich, dann raten wir eigentlich auch davon ab, den Kaufvertrag zu beurkunden, oder man behält sich ein Rücktrittsrecht vor. Ne? Das ginge dann auch noch. Aber die Finanzierung ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und wenn der Kaufvertrag erstmal geschlossen ist und ich habe kein Rücktrittsrecht, dann ist der Kaufvertrag auch bindend. Und das ist Sache des Käufers, sich wirklich vorher um die Finanzierung zu kümmern. Das darf nicht zulasten des Verkäufers gehen. Also von daher ist das ganz entscheidend. Ne?
Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass unsere Beratenden immer sagen, okay, man hat ja ein Rücktrittsrecht auch von der Finanzierung, weil beim Notartermin ja auch immer noch irgendwas passieren könnte, ne? Dass der Vertrag doch nicht zustande kommt und dann hat man die Finanzierung schon, wenn man über diese 14 Tage ist.
Ja, genau. Das ist also da muss der Käufer, gut, dass Sie sagen, wirklich immer ein waches Auge halt haben. Klar, die Finanzierung muss stehen. Aber man muss halt das so zeitlich koordinieren, dass er natürlich für den Fall, dass der Verkäufer abspringt oder dass der Kaufvertrag aus irgendwelchen anderen Gründen scheitern sollte, dass der Käufer nicht die Finanzierung mit sich rumträgt und die Kreditmittel gar nicht abrufen möchte und kann. Ne? Also von daher, das muss man so ein bisschen zeitlich im Blick haben. Die Finanzierung muss da sein zum Beurkundungstermin. So, aber dann am besten müsste das Rücktrittsrecht gegenüber dem Finanzierer auch noch bestehen für den Fall, dass der Termin da irgendwie nicht klappt. Das ist auch wichtig. Muss der Käufer auch wirklich drauf achten.
Jetzt sagten Sie ganz am Anfang, welche Aufgaben ein Notar hat, dass er zum Beispiel nicht den Zustand der Immobilie irgendwie beurteilen muss sozusagen. Aber was passiert denn, wenn ich versteckte Mängel an der Immobilie dann entdecke? Wer haftet dann dafür?
Sie haben es ja schon so ein bisschen klargestellt, es geht um versteckte Mängel. Ne? Also das ist schon ein Thema. Also ich sag mal, Gott sei Dank haben wir in 9 von 10 Fällen oder ich sag mal eher in 95 von 100 Fällen eigentlich keine Probleme damit. Und diese Probleme von Mängel, also Streit über Mängel und Mängelhaftung und so, kommt wirklich selten vor. Wenn Mängel versteckt sind, dann ist immer die Frage, erstens ist das bekannt gewesen dem Käufer, aber versteckt heißt ja so, nee, also der Käufer wusste das nicht, ist dem Verkäufer dieser Mangel bekannt? Ne? Das ist eigentlich so immer so die entscheidende Frage. Und der Verkäufer haftet grundsätzlich immer bei arglistig verschwiegenen Mängeln, wenn er also wirklich einen wesentlichen Mangel kennt und den nicht benennt. Es muss aber ein wesentlicher Mangel sein, nicht eine knarrende Tür oder irgendwas Kleines, sondern wirklich was Wesentliches. Dann muss er das von selbst üblicherweise dem Käufer mitteilen. Und natürlich darf er nicht selbst aktiv irgendwelche Mängel abdecken oder feuchte Wände überstreichen oder sowas. Das sind Dinge, da haftet der Verkäufer grundsätzlich immer noch, auch wenn in einem Vertrag irgendwie ansonsten für alle üblichen Mängelrechte oder Mängel eine Gewährleistung ausgeschlossen wird, jedenfalls bei gebrauchten Häusern. Ne? Wenn ich also neues Haus kaufe, ist es nochmal was anderes, aber beim normalen Kaufvertrag zwischen zwei Privatpersonen werden ja die Gewährleistungsrechte, Mängelrechte eigentlich ausgeschlossen. Man sagt, das Haus soll so verkauft werden, wie es jetzt ist. Und man kann da auch noch eine Zustandsbeschreibung oder irgendwelche wesentlichen bekannten, ich sage jetzt mal Mängel oder Eigenschaften, die kann man da auch noch ausdrücklich mit in den Vertrag aufnehmen. Und dann ist das sozusagen das, worüber man sich geeinigt hat, und sonstige Mängel werden ausgeschlossen, ne, damit man sich nicht später immer noch weiter streitet.
Gibt es so Situationen, wo Sie tatsächlich als Notar raten würden, unterschreiben Sie heute lieber noch nicht?
Das gibt es, aber auch natürlich nur sehr selten. Die Verträge sollen wirklich so vorbereitet sein, vor dem Beurkundungstermin, dass alles klar ist und dass man wirklich nicht irgendwie eine Beurkundung abbricht. Deswegen sind wir auch immer ziemlich hinterher, dass die Beteiligten nicht zu schnell einen Termin vereinbaren, sondern wirklich erstmal alle Vorfragen selber genau klären. Also das ist sehr selten, indem man das halt wirklich von der Beurkundung abrät. Aber zum Beispiel, wenn Vertragsbeteiligte, egal ob Verkäufer oder Käufer, in der Beurkundung selbst mit neuen Forderungen halt kommen oder plötzlich der Verkäufer sagt, ja, die Baugenehmigung übrigens für den Anbau oder so, die ist auch nicht da. Also da neue Tatsachen auf den Tisch kommen, ja, da muss man natürlich sagen, okay, halt, das kann jetzt hier kann Schwierigkeiten dann auch bei der Finanzierung geben oder so. Wenn hier neue Tatsachen auf den Tisch kommen, muss das erstmal in Ruhe geprüft werden, muss verhandelt werden, vorbereitet werden. Also der Beurkundungstermin, wenn man merkt, hier sind Risiken oder hier sind plötzlich Risiken auf dem Tisch, die bisher noch nicht absehbar waren, dann muss man sagen, dann verschieben wir den Termin.
Jetzt hatten Sie gesagt, das braucht genügend Zeit eigentlich. Ab wie lange sollte ich mir im Voraus so Zeit nehmen? Also für dieses ganze Prozedere von, ich suche, meistens ist glaube ich so, dass der Verkäufer den Notar bestimmt, ne?
Ja, der Käufer. Ja, also manchmal der Verkäufer hat dann vielleicht, weil er ja schon länger weiß, dass er dann die Immobilie verkaufen wird, wissen viele Verkäufer auch, welchen Notar sie dann halt vorschlagen würden. Aber da üblicherweise der Käufer auch den Notar bezahlt, kann er sich den Notar aussuchen. Ne? Und das ist ja auch so ein kleiner Punkt, der dem Käufer vielleicht dann noch ein bisschen mehr Sicherheit gibt, dass er weiß, okay, ich kann da jetzt einen Notar nehmen, den ich auch schon von anderen Dingen vielleicht kenne und so, und dem ich da nun besonders vertraue. Also der Käufer entscheidet das üblicherweise. Ne?
Okay, und wie ist so ein guter Zeithorizont für dieses ganze Prozedere? Also wie viel Zeit sollte ich da einplanen, auch in dem ganzen Prozess?
Also auch wieder hängt das davon ab, wie erfahren ist man, wievielte Immobilie ist das.
Gehen wir mal von der ersten aus.
Also bei der ersten Immobilie sollte man natürlich schon ein paar Wochen sich Zeit nehmen, natürlich vor allem den Zustand der Immobilie prüfen. Das ist das Allerwichtigste, was die Käufer machen müssen. Ne? Die müssen wirklich da die Immobilie gut angucken, etwaige Mängel halt vorab besprechen. Die müssen die Finanzierung ganz vernünftig halt hinbekommen. Und wenn das aber soweit steht, dann wird der Notar ja meistens mit so Datenblättern oder per E-Mail beauftragt, damit er sozusagen alle Daten hat und was vorbereiten kann. Die Vorbereitung des Vertrags kann auch eine Woche dauern, ne? Manchmal sogar zwei, aber in der Regel geht das relativ schnell und dann wird der Entwurf übersandt und dann sollte man eben eigentlich nochmal so, ja, am besten 2 Wochen halt schon haben, um dann eben Fragen stellen zu können. So, ne? Und das ist so der Zeitrahmen, der eigentlich mindestens so da sein sollte, bevor man in die Beurkundung geht. Und, und ob es dann länger oder kürzer dauert, das ist eine Frage, wie erfahren bin ich, gibt es Besonderheiten, gibt es da Schwierigkeiten, die man bei der Entwurfserstellung dann plötzlich bemerkt, das ist gar nicht so selten, nämlich zum Beispiel, dass man in dem Grundbuch noch irgendwelche Dinge halt findet, die erstmal bereinigt werden müssen, ja, und so, und dann dauert es eben auch ein bisschen länger vielleicht, bis die Beurkundung stattfindet.
Nehmen Sie uns doch mal so mit in so einen ganz typischen Notartermin, was passiert da so Schritt für Schritt?
Ja, also als erstes begrüßen wir alle Beteiligten in der Kanzlei und klären, dass alle auch vorbereitet sind und ganz genau natürlich wissen, worum es geht. Dann klären wir die Personalien der Beteiligten und zum Beispiel auch, was auch immer wichtiger wird, ob jemand, der in Vertretung für eine Vertragspartei halt auftritt, also mit einer Vollmacht, die an dem Termin teilnimmt, ob die Vollmacht in Ordnung ist und ob die formgerecht ist und ob der Kaufvertrag auch von dieser Vollmacht gedeckt ist. So, das ist das Erste. Dann sprechen wir meistens auch bevor wir eigentlich loslegen mit dem Verlesen, einmal nochmal Probleme an, wenn es denn welche gibt, ja, wenn also vorab noch irgendwelche wichtigeren Fragen ungeklärt sind, dann sprechen wir das meistens vor der Beurkundung an, bevor wir starten, damit man dann halt sehen kann, okay, wir sind noch nicht so weit oder wie üblich, wir klären die eine Frage und dann geht's los. Ja, das ist so das Nächste. Und dann steigen wir in den Vertrag ein. Das heißt, wir beurkunden den, der Notar liest den ganzen Vertrag vor, am besten natürlich nicht zu schnell und erläutert also den Grundbuchauszug, vor allem irgendwelche eingetragenen Lasten, die da im Grundbuch halt noch drin sind und die dann da raus müssen. Und geht dann eigentlich Schritt für Schritt alle Paragraphen dieses Grundstücksvertrages gemeinsam durch. Ne? Und dabei sollen die Beteiligten auch wirklich gerne fragen, ne? Und gerne alles Offene auf den Tisch bringen, damit alle merken, okay, es ist ein gemeinsam getragener Vertrag und alle sind da aufmerksam mit dabei. Ne?
Also man kann nicht zu viele Fragen stellen.
Klar, manchmal ist man da, ist man natürlich auch ganz bisschen genervt, wenn da wirklich gänzlich überflüssige oder Fragen halt kommen, die mit dem Vertrag nichts zu tun haben. Aber Sie haben recht, es gibt eigentlich jetzt so keine überflüssigen Fragen und es ist auch wichtig zu fragen. Ja? Und der Notar wird dafür auch bezahlt und er soll sich auch die Zeit nehmen und es soll zwischen den Beteiligten klar sein. Also grundsätzlich immer alle Fragen stellen. Ne? Und zum Beispiel so diese sogenannten Fälligkeitsvoraussetzungen, das sind so Dinge, die bei so einem Beurkundungstermin dann immer meistens ein bisschen länger besprochen werden. Das ist also, was muss alles vorliegen, damit ein Käufer ohne Risiko den Kaufpreis zahlen kann. Ja? Also müssen Genehmigungen vorliegen, Verwaltergenehmigungen, irgendwelche Vorkaufsrechte von der Gemeinde und so müssen abgefragt werden. Und zu welchem Zeitpunkt ist denn der Käufer, ich sag mal, ohne Risiko da den Kaufpreis zu zahlen. Da nimmt man sich immer mehr Zeit, weil das so ein bisschen der Kern des ganzen Kaufvertrages ist. Ne? Und die weiteren Bereiche, so Räumung und Besitzübergabe oder Erschließungskosten und Sach- und Rechtsmängel sind meistens eher unproblematisch. Ne? Und am Ende des Vertrags rekapitulieren wir dann meistens nochmal kurz und sagen, okay, wie ist jetzt der weitere zeitliche Ablauf? Was passiert in den nächsten Wochen und wer muss was tun?
Und jetzt hatten wir schon gesagt, okay, man fragt, damit man im besten Falle versteht, was da wirklich drin steht und was dann auch, was die nächsten Schritte sind. Gab es denn schon mal besonders kuriose oder überraschende Fragen bei Ihnen im Termin?
Kuriose Situationen und schräge Fragen gibt es immer wieder. Das sind oft immer unterschiedliche Dinge. Also klar, manchmal hat man auch eine Situation gehabt, dass man gemerkt hat, dass die Käufer, zum Beispiel ein Paar, die zusammen ein Haus kaufen wollen, sich schon bei dem Beurkundungstermin so viel streiten, dass man sich fragt, okay, was wollen die eigentlich gemeinsam mit dem Haushalt machen? Natürlich gibt es immer wieder Besonderheiten, so wie alle Menschen eben auch unterschiedlich sind und jeder eine kleine Macke hat, gibt es eben auch bei der Beurkundung Situationen, wo man merkt, okay, das ist aber hier ein bisschen seltsam, aber immer wiederkehrende, so kuriose Dinge haben wir eben eigentlich nicht. Ne? Der soll ja auch sehr routiniert und gesittet ablaufen, der Kaufvertrag, und das tut's ja auch. Und es sollen einfach alle Fragen geklärt werden und alle sollen ein gutes Gefühl haben, ne? Und auch wirklich wissen, was sie machen.
Sie hatten schon angesprochen, dass einige denken, nach der Unterschrift gehört das Haus jetzt Ihnen. Das haben Sie gesagt, das ist nicht so. Denn dann beginnt ja die eigentliche Abwicklung, ne? Die nächsten Schritte, wie Sie sagten. Jetzt habe ich verstanden, da geht es vor allen Dingen dann um die Fälligkeit.
Ja, genau. Also und um alle Arbeiten quasi, die bis zu dieser Fälligkeit zur Zahlung des Kaufpreises, die bis dahin erledigt werden müssen. Ne? Und das sind Sachen, die kriegen die Beteiligten selbst immer gar nicht mit, weil das der Notar quasi dann im Hintergrund nach dem Beurkundungstermin erledigt. So, und das sind zum Beispiel Anzeigen an das Finanzamt, damit der Grunderwerbsteuerbescheid rausgehen kann an die Käufer. Und das ist auch die Einholung von Genehmigungen und Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, also zum Beispiel von der Gemeinde oder vom Bundesland oder naturschutzrechtliche Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und so. Das muss der Notar eigentlich immer alles abklopfen und einholen, etwa Genehmigungen einholen. Und was ganz wichtig ist, er muss natürlich auch dafür sorgen und das, ich sag mal, mithelfen, dass das Grundbuch lastenfrei wird, dass der Käufer, wenn er den Kaufpreis zahlen soll, auch wirklich weiß, er kriegt ein lastenfreies Grundbuch. Ne? Das ist ja die Hauptaufgabe des Notars und das ist das setzt voraus, dass man die Banken anschreibt, dass man da alte Eintragungen löscht, dass man guckt, ob da noch alte verstorbene Personen mit dem Wohnungsrecht eingetragen sind oder Vorkaufsrechte oder sowas. Das ist oft eine mühsame Arbeit, von denen die Beteiligten gar nicht so viel mitkriegen.
Wie lange dauert das dann ungefähr?
Je nachdem, wenn da nur eine einfache alte Grundschuld des Verkäufers halt drin ist und die Bank auch schon vom Verkäufer vorher angesprochen und gebrieft worden ist, dann dauert es zwischen dem Beurkundungstermin und der Fälligkeit meistens so, ich sag mal, 4 bis 6 Wochen ungefähr. So, und dann haben wir aber natürlich auch Fälle, wo das Grundbuch gänzlich wild aussieht und da müssen dann eben teilweise Erbscheine erst besorgt werden oder es müssen andere Löschungen und Zustimmungserklärungen eingeholt werden, dann kann das auch dauern. Wobei es auch da immer Möglichkeiten gibt, die man beim Notar erfragen sollte vorher, dass man zum Beispiel trotzdem früher zahlen und früher den Besitz übergeben bekommen kann. Ja, das kann man dann zum Beispiel über Notar-Anderkonto machen oder über bestimmte Anzahlungen oder so. Also es gibt da viele Gestaltungsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Da muss man den Notar immer drauf ansprechen.
Jetzt haben wir noch nicht über das Thema Auflassungsvormerkung gesprochen. Warum ist die so wichtig?
Also die Vormerkung sichert den Erwerbsanspruch des Käufers, ja, also garantiert ihm, dass er wirklich das Eigentum an dem Grundstück oder der Wohnung bekommen kann. Und das Entscheidende ist, diese Vormerkung wird dann ins Grundbuch eingetragen und sperrt das Grundbuch, ja, gegenüber Dritten und auch gegenüber dem Verkäufer selbst. Das heißt, der Verkäufer kann das nicht nochmal verkaufen, macht er natürlich meistens sowieso nicht und versucht es auch gar nicht, aber es ist gesperrt zugunsten des Käufers. Der Käufer hat da eine Reservierung im Grundbuch. Und auch gegen Insolvenzen, gegen neue Gläubiger des Verkäufers und so. Die Vormerkung ist ganz wichtig. Und nur in absoluten Ausnahmefällen, also etwa wenn der Kaufpreis wirklich sehr klein ist oder wenn die Beteiligten sich sehr gut kennen und einander vertrauen, zum Beispiel innerhalb der Familie oder so, dann würde ich auf eine Vormerkung verzichten. Aber grundsätzlich gehört eine Vormerkung immer in den Kaufvertrag und ist wirklich die Hauptsicherheit für den Käufer.
Jetzt haben wir auch viel über das Grundbuch gesprochen. Worauf sollte ich da besonders achten? Also Sie sagten schon, alte Belastungen dürfen da nicht mehr drin stehen, keine Wohnrechte. Was gibt's noch?
Der Grundbuchauszug und die Überprüfung des Grundbuchs ist ja auch sozusagen eine der Kernaufgaben des Notars. Und wir rufen das Grundbuch tatsächlich auch während so eines Kaufvertrags eigentlich bestimmt mindestens dreimal ab. Einmal zur Vorbereitung des Kaufvertrags, dann wenn der Kaufpreis fälliggestellt wird und später zur Eigentumsumschrift nochmal, also meistens mindestens dreimal. Und es gibt auch noch Vorkaufsrechte oder Vor- und Nacherbenvermerke im Grundbuch oder ganz uralte Grundschulden oder eben Wegerechte und Belastungen und so. Und die müssen sozusagen erstmal analysiert werden und manche Dinge können nicht gelöscht werden und die muss der Käufer mit übernehmen. Das sind zum Beispiel so Wegerechte oder so und Leitungsrechte vom Nachbarn, aber manchmal auch Vorkaufsrechte. Aber im Wesentlichen muss das Grundbuch natürlich wirklich sauber sein und alle Belastungen müssen raus sein. Und das ist auch wirklich wichtig, dass der Käufer sich dafür interessiert, dass er eigentlich ein sauberes Grundbuch halt kriegt. Das muss er auch dann, das sieht er im Entwurf, da stehen die Belastungen drin und da steht auch drin, was soll gelöscht werden und was nicht. Und da muss man dann natürlich auch nachhaken, wenn man sieht, da ist irgendwas, da ist zum Beispiel ein Wegerecht. Dann würde ich als Käufer auch immer sagen, okay, ich hätte gern eigentlich einmal die alte Urkunde, aus der sich dieses Wegerecht ergibt. Und die hätte ich gerne einmal auch wirklich komplett mit einer Zeichnung, damit ich das wirklich nachvollziehen kann und nicht nur irgendeinen Hinweis. Und dann muss der Käufer, das kann er auch mit Hilfe des Notars machen, wirklich ein bisschen nachsehen, wenn da so Besonderheiten im Grundbuch sind. Ne?
Also da auch detailliert nachfragen, wenn ich das übernehmen muss, was bedeutet das konkret?
Richtig, genau. Würde mich immer interessieren, weil jede Eintragung, die da im Grundbuch ist, hat meistens auch irgendeine schuldrechtliche Abrede. Also die Frage, wer muss dann die Kosten zur Unterhaltung des Weges oder wenn dann mal eine Leitung auf meinem Grundstück kaputt ist, wer muss die Reparatur bezahlen und so. Also das hat ja Auswirkungen. Das würde mich als Käufer schon immer interessieren und das sollte man im Vorfeld vor dem Beurkundungstermin auch alles in Erfahrung bringen.
Was passiert denn, wenn bei dem Notartermin das Grundbuch noch nicht erstellt wurde?
Eigentlich ist ein Grundbuch immer erstellt, ja. Es gibt, weil für jede Immobilie, für jede Wohnung, die wir hier haben, gibt es ja in der Regel, also zu 99,99% auch ein Grundbuch. Es gibt eigentlich nur in ganz wenigen Fällen kein Grundbuch. Das ist meistens bei sogenannten Bauträgerverträgen. Also wenn ich eine Wohnung kaufen will in irgendeinem großen Objekt und dieses große Objekt soll erst noch gebaut werden und der Bauträger hat da schon einen Bauplatz und hat auch schon genaue Pläne und hat auch Zeichnungen, wie toll die Wohnung aussieht. Also diese ganzen projektierten Objekte, das gibt's ja auch viel. Und da sind die Grundbücher oft dann noch nicht gebildet. Ne? Aber in allen anderen Fällen gibt es die Grundbücher immer. Und wenn das Grundbuch noch nicht gebildet ist, also beim sogenannten Bauträgervertrag, da ist es dann umso wichtiger, dass zum Beispiel Zahlungen des Käufers nur Zug um Zug gegen Baufortschritt geleistet werden. Ne? Aber da gibt es auch gesetzliche Vorgaben, die den Käufer schützen. Ne? Dass er also nicht sofort alles zahlt und der Verkäufer legt noch gar nicht los, sondern dass er wirklich noch Baufortschritt erst bezahlt. Da gibt es so Sonderregelungen.
Wie lange dauert es dann, bis die Menschen wirklich im Grund, also die Käufer dann wirklich im Grundbuch stehen?
Also beim normalen Kaufvertrag ohne große Probleme, und das sind ehrlich gesagt, ich sag mal, 90% der Verträge oder 80% vielleicht, würde ich sagen, so nach 2,5 bis 3 Monaten, ne? So nach sechs Wochen ungefähr wird gezahlt oder so, 6 bis 8 Wochen, da wird der Kaufpreis gezahlt, manchmal auch nach 4 Wochen, dann muss der Verkäufer dem Notar bestätigen, dass der Kaufpreis eingegangen ist. Das muss er ihm auch schriftlich mit dem Kontoauszug anzeigen, ja, aus so Geldwäsche-Gesichtspunkten muss das also alles dokumentiert werden, dass der Kaufpreis übers Konto läuft. Und dann stellt der Notar den Antrag beim Grundbuchamt auf sogenannte Umschreibung, also dass der Käufer eingetragen werden soll, ne? Und dieser Antrag liegt dann da beim Grundbuchamt, und je nachdem, wie schnell das Grundbuchamt ist, dauert das meistens so 1 Woche bis 2 Wochen, dass diese Umschrift erfolgt. Na, manchmal gibt es auch Grundbuchämter, die wirklich unter großer Arbeitsüberlastung halt leiden, dann dauert es schon länger, ne, dass da die Eintragung erfolgt ist. Aber ganz wichtig ist, die Eintragung im Grundbuch ist meistens dann mehr so ein bisschen ein formaler Abschluss. Die Übergabe, die man im Kaufvertrag vereinbart, also wenn der Käufer den Kaufpreis gezahlt hat an den Verkäufer, dann erfolgt üblicherweise die Übergabe, und zu diesem Zeitpunkt gehen intern zwischen Verkäufer und Käufer dann auch schon alle Rechte und Pflichten über. Ja, egal, ob ich dann schon im Grundbuch stehe als Käufer, wenn der Verkäufer das Geld bekommen hat und der Käufer die Schlüssel bekommt, dann soll sich der Käufer um alles kümmern, trägt Verkehrssicherungspflichten, erhält auch irgendwelche Mieten, muss sich um alles kümmern. Also das ist eher das Entscheidende. Die Grundbucheintragung ist dann mehr so ein formaler Abschlussakt.
Welche Fehler passieren nach dem Notartermin am häufigsten?
Also, da müsste man natürlich erstmal sagen, Fehler von wem irgendwie verursacht oder so. Fangen wir mal bei den Beteiligten an. Also manchmal sind die beteiligten Käufer oder Verkäufer dann doch ein bisschen übereifrig und halten sich auch nicht an das, was im Vertrag halt drin steht, und geben zum Beispiel sofort die Schlüssel an die Käufer, selbst wenn der Verkäufer den Kaufpreis noch gar nicht erhalten hat. Und dann fangen viele Käufer oder manche Käufer auch schon an zu renovieren und da wild irgendwie das Kaufobjekt zu verändern und so. Und das kann natürlich ein bisschen riskant sein und dann auch zu Problemen führen, wenn dann ein Vertrag doch mal irgendwie scheitert. Ja, aber das ist eigentlich sehr selten. Also das ist meistens so das, was auch eine wichtige Frage zwischen den Beteiligten ist und wo man auch ein bisschen, also wo man vorsichtig sein sollte. Der Käufer sollte eigentlich erst ins Haus gehen und richtig irgendwie was umgestalten und loslegen, wenn er einen Kaufpreis gezahlt hat, ne? Irgendwas reinstellen oder bauvorbereitende Sachen und so. Ansehen, was vermessen, neue Küche vermessen und so. Das kann er natürlich auch schon direkt vorher machen, aber eigentlich mit Kaufpreiszahlung ist er dann wirklich erst zuständig. Und das waren jetzt die Beteiligten, und beim Notar, tja, also Fehler können immer passieren und immer und jedem. Ich glaube, dass die Fehlerquote bei den Notaren wirklich sehr gering ist, weil wir auch ein Mehr-Augen-Prinzip haben, ja, neben den Beteiligten und den Notariatsmitarbeitern, die wirklich sehr versiert und sehr, sehr fit sind, sieht der Notar selbst auch sämtliche Vollzugsschritte mit durch und kennt den Vertrag und checkt das. Und schließlich ist es ja auch noch so, dass das Grundbuchamt sozusagen als Sechsaugenprinzip der Rechtspfleger oder die Rechtspflegerin im Grundbuchamt natürlich auch immer nochmal nicht über den ganzen Vertrag, aber über die Grundbuchanträge nochmal mit rüberschaut und auch nochmal überprüft, ob da die Anträge, Löschungsanträge, Eintragungsanträge, ob das alles in Ordnung ist, ne? Also eigentlich haben wir ein Mehraugenprinzip, und von daher ist auch das deutsche Grundbuchsystem wirklich weltweit schon sehr anerkannt und gilt als ganz, ganz besonders sicher, ne? Das ist also schon eigentlich in Ordnung.
Jetzt hätte ich gerne noch so ein ganz kurzes Statement zu 6 Fragen von Ihnen. Erst den Kaufvertrag oder erst die Finanzierung unterschreiben?
Immer die Finanzierung. Zumindest muss der Käufer schriftlich eine Finanzierungszusage haben.
Was ist die größte rote Flagge in einem Kaufvertrag?
Wenn Beteiligte den Vertrag nicht verstehen, sei es, dass sie irgendwie zu alt oder sprachunkundig sind, oder wenn da die Beteiligten ein unsauberes Geschäft vornehmen wollen oder eigentlich was anderes wollen, als sie hier beurkunden, dann wird eine Beurkundung sofort abgebrochen.
Und was prüfen Verkäuferinnen und Käufer viel zu selten?
Beim eigentlichen Vertrag sind die meisten immer ziemlich gut vorbereitet. Ich finde immer, Käufer sollten auch schon ein bisschen rechts und links neben den Vertrag sehen und gucken, ist alles geregelt, wenn mal was schief geht. wenn irgendwas bei der Finanzierung mit Eigenkapital doch nicht klappt, wenn einer krank wird und einer stirbt oder so. Ja, das sind natürlich jetzt gleich so die Horrorszenarien, aber da auch gleichzeitig schon bei der Beurkundung und beim Kauf da schon so ein bisschen einen Blick drauf haben, ne, dass man da auch abgesichert ist. Das würde ich immer, das machen viele nicht und das ist, halte ich schon für wichtig.
Und was würden Sie niemals unterschreiben?
Also ich würde und darf natürlich nie einen Vertrag unterschreiben, der von den Beteiligten nicht ernst gemeint ist, der sittenwidrig ist oder wo ein totales Ungleichgewicht dadurch herrscht, dass jemand den Vertrag nicht versteht. Da muss man abbrechen und natürlich immer weiter belehren und schauen, ob überhaupt eine Beurkundung möglich ist. Ne?
Was passiert, wenn man den Vertrag nicht versteht?
Ja, na, habe ich ja eben in den letzten Punkten schon so ein bisschen angedeutet. Also, das ist tatsächlich ein absolutes Ausschlusskriterium. Wenn man den Vertrag nicht versteht, dann ist der gesamte Vertrag unwirksam. Natürlich kann man darüber streiten, ob man da jetzt eine einzelne, bestimmte, komplizierte Klausel irgendwie in Gänze durchdrungen hat. Aber es ist die oberste Pflicht des Notars, klarzustellen, dass alles verstanden ist und dass die Beteiligten wissen, was sie machen. Weil ansonsten ist der Vertrag unwirksam.
Was kann ein Notar oder eine Notarin, also kann sie einen schlechten Deal verhindern oder er?
Also grundsätzlich nein. Ne? Also der Notar darf keinen Einfluss darauf nehmen, ob der Vertrag für die eine oder die andere Partei irgendwie schlecht oder gut ist und einen guten Deal darstellt. Das hat immer höchstens dann da irgendwo, der Notar muss dann einschreiten, wenn er wirklich merkt, hier besteht bei den Beteiligten unterschiedliches Verständnis und die durchdringen den Vertrag halt nicht. Aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, da darf er nichts zu sagen. Ja? Das ist eben einfach auch das Gebot der Neutralität und er darf ja dann auch nicht irgendwie jemandem das Geschäft kaputt machen, nur weil der Kaufpreis besonders gut ist für den Verkäufer. Na, das darf nicht passieren.
Wir haben jetzt ganz, ganz viele Details besprochen. Wenn ich jetzt mal ganz grob versuche, das nochmal zusammenzufassen, dann ist es so, dass der Notar hat die Aufgabe, neutral zu sein und fachkundig und hat aber eben nicht die Aufgabe, nur die Stimme des Käufers zu sein, sondern er vermittelt sozusagen. Die Kosten sind ungefähr, also sind festgelegt und das sind 1,5% des Kaufpreises.
Circa, und eine Grundschuld könnte noch ein bisschen, kostet natürlich auch wieder die Beurkundung extra, aber haben Sie recht ansonsten. Mhm.
Und ein normaler Notartermin, sag ich mal, ohne Spezifikation, der dauert ungefähr eine Stunde. Man sollte sich aber trotzdem für diesen ganzen Prozess ein paar Wochen Zeit nehmen, um wirklich den Vertrag zu verstehen, um Dinge mit dem Verkäufer vorher zu klären, sodass man dann wirklich nur noch Mini-Details klären muss in dem an dem Tag der Beurkundung. Dann gibt es das Grundbuch, das soll auf jeden Fall gelastenfrei sein und auch wenn da irgendwie Wegerechte etc. eingetragen sind, dann muss ich die verstehen. Im Zweifel auch mir, sagten Sie auch nochmal, beispielsweise eine Zeichnung oder etwas geben lassen, damit ich wirklich das auch einlösen kann, was da drinnen steht oder dafür Sorge tragen kann. Ich muss den Vertrag unbedingt verstehen, also lieber mehr nachfragen als zu wenig.
Geben lassen, richtig.
Genau, die Zeiten, die variieren eben so ein bisschen, je nachdem, wie schnell Grundbuchamt sind und so weiter. Aber in der Regel ist es 1 bis 2 Wochen nach der Unterschrift und nach der Fälligkeit, dass dann der Grundbucheintrag vollzogen ist. Aber sagten Sie auch, wenn beide schon, Entschuldigung?
Ein bis zwei Monate. Also letztlich nach der Beurkundung dauert es normalerweise so 6 bis 8 Wochen, bis der Kaufpreis fälliggestellt wird. Und dann dauert es nochmal so 2 Wochen zwischen Zahlung und Umschrift. Ja, und dann landet man so bei ungefähr 2 bis 2,5, 3 Monate, bis dann die Eigentumsumschrift erfolgt ist. Ne?
Genau, aber Sie sagten ja auch, es ist vor allen Dingen wichtig, wenn man das dann alles erledigt hat und die Schlüssel hat, bezahlt hat, dann übergehen eigentlich die Rechte schon von dem Verkäufer auf den Käufer und das ist dann nur noch der Rechtsvollzug sozusagen.
Genau, richtig. Die Übergabe ist also viel wichtiger und das, was im Vertrag als Übergabetermin steht, ist viel wichtiger als letztlich die Umschrift später im Grundbuch. Ne? Das ist dann mehr so ein formaler Abschluss.
Wenn Sie unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nur noch einen einzigen Rat für den Notartermin mitgeben dürften, welcher wäre das?
Prüfen Sie vor allem auch das Kaufobjekt genau. Da hat nämlich sonst keiner einen Einfluss halt dran. Und sehen Sie sich da die Immobilie halt gut an. Stellen Sie alle Fragen, die Ihnen am Herzen liegen. Zögern Sie nicht, auch das während der Beurkundung zu tun. Ne? Der Käufer zahlt ja auch für den Notar und deswegen sollte man auch wirklich dann die Leistung des Notars in Anspruch nehmen. Und wenn das alles vernünftig vorbereitet ist, und das ist es sicherlich ganz, ganz überwiegend, dann sorgt ja der Notar für eine ordentliche Abwicklung. Und dann kann man sich auch freuen, wenn man zum Notartermin geht. Und meistens ist so ein Notartermin auch eine Angelegenheit, wo man sich drauf freuen kann, weil es dann wirklich ernst wird, aber ein schönes Ereignis dann sozusagen über die Bühne geht. Ne? Also da kann man sich dann auch beruhigt zurücklehnen. Gut vorbereitet ist das immer ein schöner Moment für alle.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Luhmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben und all diese Fragen beantwortet haben.
Sehr gerne.
Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de oder schaut auf unserer Homepage www.drklein.de nach. Da gibt es auch noch mal ein paar Informationen. Aber wir freuen uns auch, wie gesagt, auf eure Fragen per Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.